Asis Ains OS Indonesia Zeit oder 18 Uhr UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 2. Februar 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Puja Stuti, Sri Unun, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesischer Verteidigungsminister traf sich mit australischer Verteidigungsministerin. Indonesische Außenministerin wird dem Retreat-Treffen in Singapur beiwohnen. Unterzeichnung des Gastgeberlandabkommen des ASEAN Instituts für Frieden und Versöhnung. Das Programm Kinderfreundlicher Bezirk wird auf Papua eingeführt werden. Diskriminierung der Rohpalmölproduktion Indonesiens. Entregulierung ist Schlüssel des Tourismuswachstums Indonesiens. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Verteidigungsminister Riamizat Riakudu traf sich am Donnerstag, dem 1. Februar 2018 in Perth, Australien, mit der australischen Verteidigungsministerin Marise Payne. Das bilaterale Treffen fand vor dem subregionalen Perth-Verteidigungsminister-Treffen über die Terrorismusbekämpfung statt. Einige ASEAN-Länder nahmen auch an dem Perth-Verteidigungstreffen teil. Verteidigungsminister Riamizat Riakudu erwähnte bei dem indonesisch-australischen bilateralen Treffen einige strategischen regionalen Fragen wie die Kernwaffenprobe Nordkoreas, den Südchinasee-Konflikt, die ausländischen Kämpfer und den Islamischen Staat IS sowie die Rohingya-Flüchtlinge. Minister Riamizat Riakudu sagte, dass Indonesien mache sich um die Kernwaffenprobe Nordkoreas den Sorgen, da Nordkorea damit die Resolution der Vereinten Nationen verletzt habe. Indonesien rufe alle Seiten dazu auf, von der Kernwaffenprobe Nordkoreas nicht provoziert zu werden und die Spannungen nicht zu eskalieren, sagte Minister Riakudu weiter. Trotz der traditionellen diplomatischen Beziehung mit Nordkorea seit der Regierungszeit des Präsidenten Sukarno habe Indonesien die Verpflichtung, um eine kernwaffenfreie Welt zu schaffen, fügte Minister Ryakudu hinzu. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi wird am 5. und 6. Februar 2018 in Singapur dem Retreat-Treffen der ASEAN-Außenminister beiwohnen. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Arman Atanasir, erklärte am Donnerstag, dem 1. Februar 2018 in Jakarta vor der Presse, dass es das erste ASEAN-Außenministertreffen unter Singapurs Vorsitz sei. Die Vorsitzzeit Singapurs habe die stabilen und innovativen ASEAN zum Thema, sagte Nasir weiter. Bei dem ASEAN-Retreat-Treffen werde die indonesische Regierung die Gründung des Auslieferungsvertrags für ASEAN drängen. Außerdem werde die indonesische Außenministerin betonen, wie wichtig für ASEAN und China sei, die Verhandlungen über die Verhaltensregeln zur Lösung des Südchinasee-Konfliktes zu beginnen, fügte Nasir hinzu. Indonesien hat am Donnerstag, dem 1. Februar 2018, in Jakarta das Gastgeberlandabkommen des ASEAN-Instituts für Frieden und Versöhnung offiziell unterzeichnet. Bei dieser Unterzeichnung waren die indonesische Außenministerin Retno Marsudi, der Generaldirektor für ASEAN-Zusammenarbeit des indonesischen Außenministeriums, Botschafter Jose Tevers als Vertreter Indonesiens und der Botschafter Rezlan Ishar als Vertreter des ASEAN-Instituts für Frieden und Versöhnung anwesend. Retno Marsudi sagte, dass Indonesien dieses ASEAN-Institut als wichtiges Mittel zur Förderung und Beantwortung verschiedener Herausforderungen des Friedens, der Stabilität und Sicherheit des Gebietes halte. Es habe auch eine strategische Bedeutung in der Stärkung der Führung Indonesiens im ASEAN-Verband als Urheber des Friedensprozesses und zur Lösung der Konflikte im Gebiet, erklärte Retno Marsudi weiter. Die indonesische Regierung bemüht sich darum weiter, das Unterernährungsproblem im Bezirk Asmat auf Papua zu bewältigen. Der Lebensstil der Gemeinschaft beeinflusst das Unterernährungsproblem auf Papua. Im Allgemeinen hängt die Gemeinschaft auf Papua zurzeit noch von der Subvention der Regierung in Form von Reis ab. Dies teilte die indonesische Ministerin für die Stärkung der Frauenrolle und den Kinderschutz, Johanna Yembise, am Donnerstag, dem 1. Februar 2018, nach der Beratungssitzung mit den Abgeordneten der Presse mit. Anderer Faktor, der das Unterernährungsproblem im Bezirk Asmat beeinflusst, ist, dass der Volksstamm Asmat im sumpfigen, abgelegenen und schwierigen erreichbaren Gebiet lebt. Deshalb wird das Ministerium für die Stärkung der Frauenrolle und den Kinderschutz das Programm namens kinderfreundlichen Bezirk einführen.
Jadi kami mungkin akan masuk pertama dengan deklarasi Kabupaten Layak Anak.
Wir werden das Programm namens kinderfreundlichen Bezirk deklarieren. Dem Programm nach muss die Bezirksregierung auf die Kinderrechte, das Kinderwachstum und den Kinderschutz achten. Das Programm kinderfreundlicher Bezirk hat 24 Indikatoren. Einer der Indikatoren ist die Unterernährung. Die Bezirksregierung muss auch sichern, ob die Kinder die Schule abbrechen oder nicht. Um den Bezirk Asmat zu einem kinderfreundlichen Bezirk zu ändern, werden die Sitte-Persönlichkeiten, die religiösen Persönlichkeiten, die regionalen Behörden und die dortige Gemeinschaft darin sich verwickeln. Ministerin Johanna Yembise erklärte auch, Wenn wir dem Plan und dem Mechanismus nach das Programm kinderfreundlichen Bezirk erfolgreich durchführen würden, können wir dann die Rechte der Kinder wie die Geburtsurkunde, die Ausbildung und die Gesundheitsbedienung erfüllen. Wenn wir diese Rechte nicht erfüllen könnten, bedeutet es, dass wir die Kinderrechtekonvention verletzen, fügte Ministerin Johanna Jembise hinzu. Das Rohpalmöl, das ein hervorragendes Produkt Indonesiens ist, steht vor Diskriminierungsaktionen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte am Donnerstag, den 1. Januar 2018, bei der Arbeitssitzung des Handelsministeriums in Jakarta, diese betreffe die tarif- und nicht-tarifliche Diskriminierung. Das Europäische Parlament habe eine Resolution über die Abschaffung des Öls als Grundstoff von Bioenergie für erneuerbare Energie ab 2021 veröffentlicht. Ihr zufolge sei diese Resolution aber noch kein Endbeschluss und brauche eine Beratung mit dem Europäischen Rat und der EU.
Pertama, yang saya pertanyakan adalah mengenai masalah data. Kita memiliki data. Mereka memiliki data. Akan lebih baik kalau data ini kita perbandingkan.
Erstens habe ich nach den Daten gefragt. Wir haben Daten. Die EU hat auch ihre Daten. Es ist besser, wenn wir diese Daten vergleichen, damit es eine Gerechtigkeit gibt. Zweitens frage ich nach dem Anlass der Veröffentlichung der Resolution, ob sie der Erhaltung und der Gesundheit diene oder um Erzeugnisse, die von den EU-Ländern hergestellt werden, zu schützen. Retno Marsudi fuhr fort, neben der europäischen stehe die indonesischen Rohpalmölproduktion auch noch vor anderen Herausforderungen. Malaysia senke plötzlich wegen der überschüssigen Produktion im Land die Exportsteuer für Ölpalmen. Ihr zufolge benachteilige diese Maßnahme die Preiskonkurrenz mit Indonesien. Diese Maßnahme stimme auch nicht mit dem Geist beider Länder als Gründer des Rates der Palmölproduzentenländer CPOPC überein. Der indonesische Tourismus 2017 hat sich 22% entwickelt. Das sagte der Tourismusminister Arief Yahya am Donnerstag, dem 1. Januar 2018, bei der Arbeitssitzung im Handelsministerium in Jakarta. Ihm zufolge sei diese Entwicklung dreimal höher im Vergleich zum Tourismuswachstum in ASEAN und global. Das Tourismuswachstum in ASEAN 2017 erreichte 7% und global 6,4%. Indonesien werde das zweitgrößte Land im Tourismuswachstum in ASEAN nach Vietnam mit 25,2%. Der Minister setzt sich zum Ziel, dass der Tourismus der größte Devisenverdiener in Indonesien werden solle. Im Jahre 2016 wurde der Tourismus der zweitgrößte Devisenverdiener nach Rohpalmöl. Ihm zufolge sei die Entregulierung der Schlüssel in der Steigerung des Tourismuswachstums. Es gebe drei Hauptentregulierungen der Regierung in der Steigerung des Tourismuswachstums.
Agar kita cepat lakukanlah diregulasi, mau di pariwisata, mau di perdagangan, mau di...
Damit wir schnell sind, soll man die Entregulierung ausführen, es in im Tourismus, Handel und in der Investition. Philosophisch ist es im Tourismus Leichtigkeit, nach Indonesien zu kommen. Man erleichtert die Personen, die Indonesien besuchen. Drei dieser Hauptentregulierungen sind Visumfreiheit, die Erleichterung der Ankunft, der Yacht und der Kreuzfahrt nah Indonesian. Arif Yahya erklärte weiter, um den Besuch der Touristen in Indonesien zu erleichtern, habe das Tourismusministerium 169 Länder die Visumfreiheit gegeben. Im Jahre 2013 habe Indonesien nur 15 Ländern die Visumfreiheit gegeben. Er fuhr fort, die Revolution der Technologie durch das Online-Geschäft der Reisebüros habe auch in der Steigerung des Tourismuswachstums in Indonesien beigetragen. In diesem Jahr setzte sich das Tourismusministerium zum Ziel, die Besucherzahl von 17 Millionen ausländischen Touristen zu erreichen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.489,27 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.126,66 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.313 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 81%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Die Spaltung in Jemen, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der jemenitische Regierung ist es noch nicht gelungen, die Frage der heute Rebellen, die den nördlichen Teil Jemens beherrschen, zu lösen. Aber jetzt entsteht ein neuer Konflikt mit einer Gruppe, die vorher auch die heute Rebellen bekämpft hat. Sie nennt sich den Südlichen Übergangsrat STC und unterstützt die paramilitärische Gruppe der Südrebellentruppen SRF, die die Hauptstadt von Aden besetzt. Die vorläufige Regierung Jemens unter der Führung von Abdul Rabo Mansur Hadi ist in Aden ansässig, nachdem die Hauptstadt Sana'a von den Houthi-Rebellen besetzt worden ist. Der Krieg zwischen der paramilitärischen Gruppe und der Regierungstruppen ist 3 Tage gelaufen. Dieser Gruppe ist es gelungen, der Präsidentschaftsgebäude in Aden am 30. Januar 2018 umzukippen. Vorher am Sonntag, den 28. Januar 2018, hat der Südübergangsrat STC ein Ultimatum erlassen, dass er einen Putsch durchführen werde, wenn Präsident Mansur Hadi sein korruptes Kabinett nicht umbildet. Der Premierminister Ahmad bin Daeger und seine Kabinettsmitglieder gehören zu der Liste, die von ihrem Posten zurücktreten müssen. Aber Präsident Mansur Hadi ist entschlossen, sein Kabinett nicht umzubilden. Vorher war der Rebellenführer Al-Jarous Al-Jubaidi eigentlich der Partner des Präsidenten Abdul Hadi. Jubaidi hat dem Präsidenten Abdul Hadi geholfen, heute im Aden-Gebiet zu bekämpfen, zum Gouverneur der Stadt zu ernennen. Ein Wortkrieg und gegenseitige Anklage konnte nicht verhindert werden, nachdem Präsident Hadi dafür hielt, dass Al-Jubaidi die Unterstützung von Fonds und Waffen von der Vereinigten Arabischen Emirate bekommen habe. Jubaidi beantwortete dann diese Anklage und sagte, dass die Regierung von Präsident Hadi korrupt sei und versuche, STC auszulösen. Die Beziehungen dieser Alliierten entfernten sie direkt und stehen sich gegenüber, sodass die jemenitische Regierung stehen gleichzeitig vor 2 Fronten. Im nördlichen Teil muss die Regierung vor Houthi-Rebellen stehen und im südlichen Teil muss dem Aufstand von STC entgegenkommen. Die Situation in Jemen ist allerdings besorgniserregend, da die Sicherheitslage nicht besser, sondern ungewiss ist. Mit dieser Sicherheitslage soll Indonesien als Partnerland Jemens alle streitende Seiten führen, zu verhandeln. Alle wissen, dass die Zivilbürger immer zum Opfer beim Konflikt fallen werden. Wenn die Eliten streiten, werden das Volk zum Opfer fallen. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia di International Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse am 2. Februar wie folgt. Die Ramsar-Konvention über Feuchtgebiete kommt zustande, eines der ersten internationalen Übereinkommen zum Umweltschutz. Das Übereinkommen wurde am 2. Februar 1971 in Ramsar geschlossen und ist damit eines der ältesten internationalen Vertragswerke zum Naturschutz. Die Bezeichnung rührt von der Stadt Ramsar im Iran, in der die Vertragsverhandlungen stattfanden. Die Konvention trat 1975 in Kraft und wurde von 21 Gründerstaaten unterzeichnet. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Konvention 1976 ratifiziert, die Deutsche Demokratische Republik 1978. Bis 1999 hatten insgesamt 119 Staaten den Vertrag ratifiziert. Gegenwärtig sind es 169. Obschon von der UNO initiiert, steht das Vertragswerk außerhalb der UNEP-Umweltverträge. Der Weltfeuchtgebietstag wird seit 1997 alljährlich am 2. Februar begangen, dem Jahrestag des Abschlusses der Ramsar-Konvention. Als Massaker von Hama bezeichnet man den Angriff der syrischen Streitkräfte unter dem Kommando von Verteidigungsminister Mustafa Tlas auf die mittelsyrische Stadt Hama im Jahr 1982. Er war eine Reaktion auf den Aufstand der Muslimbrüder in Syrien, bei dem zahlreiche Anschläge von den regierungsfeindlichen Muslimbrüdern verübt wurden. Beginnend am 2. Februar des Jahres wurde die 350.000 Einwohner zählende Stadt von syrischen Spezialkräften unter Führung des Präsidentenbruders Rifaat al-Assad unter Granatenbeschuss genommen, nachdem die syrische Luftwaffe die Ausfallstraßen systematisch zerstört hatte. 20.000 bis 30.000 Menschen wurden je nach Schätzung während des Angriffs getötet, viele andere flohen aus der Stadt. Große Teile der Stadt, insbesondere der historischen Altstadt, wurden zerstört. Im Zuge der Auseinandersetzungen kam es zu umfangreichen, teilweise willkürlichen Verhaftungen. Di konferensi von Malta wit beendet. Di konferensi von Malta war ein Treffen der Kombinen Chiefs of Staff der gemeinsamen Stabschefs der USA und Großbritanniens und der Außenminister beider Staaten während des zweiten Weltkriegskurs vor der Konferenz von Yalta. Das Treffen auf der Mittelmeerinsel Malta begann am 30. Januar und endete am 2. Februar 1945. Erst am letzten Tag trafen sich auch der amerikanische Präsident Franklin Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill. Die Konferenz war ein wichtiger Austausch beider Seiten über den weiteren Verlauf des Kriegs und der Suche nach einer gemeinsamen Position bei den anstehenden Verhandlungen mit Stalin in Yalta. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Unser Indonesien mit dem Thema Indonesien und die Schweiz kooperieren in der Industrie, Berufsbildung. Die Regierungen Indonesiens und der Schweiz stimmten darin überein, die Zusammenarbeit in der Berufsfortbildung, die vor allem mit der Entwicklung des Systems der Polytechnik und des Geheimschaftskollegs verbunden sind, durchzuführen. Das gab die Website des Industrieministeriums am Sonntag, den 28. Januar dieses Jahres, in Jakarta bekannt. Diese Zusammenarbeit soll The Skills for Competitiveness Projekt genannt werden. Dieses Programm soll dazu beitragen, einen Durchbruch in der Verbesserung der Fähigkeit der Arbeitskräfte zu schaffen und sie mit dem Bedarf der Industrie übereinzustimmen. Der Industrieminister Erlangga Hartarto sagte in Davos der Schweiz, dass die schweizerische Regierung 110 Milliarden Rupiah in physischer Form zur Fortbildung für Berufsschulen an dem indonesischen Industrieministerium und an das Ministerium für Forschung und Technologie und Hochschule gewähren werde. Dieses bilaterale Engagement wurde mit der Unterzeichnung des Vertrages zwischen dem indonesischen Industrieminister Erlangga Hartarto und dem schweizerischen Minister für Wirtschaft, Bildung und Forschung Johann Schneider-Ammann während des Wirtschaftsforums 2018 in Davos besiegelt. Die vier Berufsschulen des Industrieministeriums, die von der schweizerischen Regierung unterstützt werden, sind die Polytechnik Baja Batu Licin in Sud Kalimantan, die Polytechnik Logam Marowali, Metal Polytechnik Marowali in Central Sulawesi, die Polytechnik Pengolahan Kayu, Holzverarbeitungs Polytechnik in Kendal Central Java, Sowi, Komunitas Industri Logam, di Akademi Fu Metal Industri Gemeinschaft in Bantaeng, Sud Sulawesi. Eine Berufsschule des Ministeriums für Forschung, Technologie und Hochbildung ist die Polytechnik Pemrosesan Ikan Jember, Polytechnik für Fischverarbeitung Jember, Ostjava. Die Zusammenarbeit beider Länder mit einigen Aktivitäten wie unter anderem Management, Vorlesung, Fortbildung, die Steigerung des Lehrplanes, die Vorbereitung des Netzes und die technische Unterstützung in der Entwicklung des Berufsbildungssystems umfassen. Der Industrieminister Erlangga Hartarto sagte, die Schweiz habe das Engagement, die erste Phase der vierjährigen Projekte zu finanzieren. ihr hoffe, dass dieses Programm den Jugendlichen eine gute Qualifikation, die Position des mittleren Managements in der Industrie erfüllen könnte, um den Produktionsprozess zu optimieren, geben werde. Erlanger Hartato meint, dass die Schweiz eines der Länder sei, die eine gute Entwicklung in der Berufsbildung, vor allem in der Anwendung des Doppelsystems, der Praxis und Theorie habe. Inzwischen sagte der schweizerische Minister für Wirtschaft, Bildung und Forschung, Schneider Ammann, dass der Vertrag dafür richtig für die Durchführung der neuen Berufsbildung in Indonesien sei. Ammann fuhr fort, in dieses Programm werden schweizerische Privatfirmen, Swiss Contact mit SITECO und die Fachhochschule will mit einzubezogen werden. Es werde als achtjähriges Programm entworfen. Die erste Phase dieses Projektes begann am 1. Februar dieses Jahres. Das war das Programm Unser Indonesien.
Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Wirtschaft und Schweden beim Programm Wunderbares Indonesien. Jetzt werden wir Sie dazu einladen, nach Semarang Central Java zu reisen. So bleiben Sie bei uns, der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf über Livestream voenews.id/German hören. Liebe Zuhörer, wenn Sie eine Reise nach Semarang in die Provinz Central Java machen, sollten Sie ein Touristenziel, das zurzeit der Hit in den sozialen Medien und sogar auf der Welt wird, besuchen. Es ist Kampung Pelangi und liegt im Dorf Randusari, dem Distrikt Süd Semarang der Stadt Semarang. In dieser Landesgemeinde gibt es Häuser mit vielen Farben. Diese Gemeinde ist jedoch nicht die erste mit viel Farbigkeit. Einige Gegenden wie Malang, Balikpapan und Lubuk Linggo haben auch solche Landesgemeindekonzepte. Aber die Fotos, die ausländischen Social Medien aufgeladen haben, sprechen hauptsächlich über Kampung Pelangi. Es sind die britischen Medien The Independent und Mirror sowie Busfeld und Birds Panda. Liebe Zuhörer, früher wurde diese Landesgemeinde Kampung Pelangi, Kampung Wonosari genannt. Es war ein ungeregeltes Elendsviertel mit Wildpflanzen und roter Mauer. Es liegt am Fluss Semarang und man findet dort etwa 323 Häuser. Die Farbe dieser Gemeinde änderte sich unsedere nama wuda dan cu kampung pelangi getoft. Di enderung erfokte of bruns aines osboplans des gegen nu berligen dan maktes bunga kalisari den fondir stad verwaltung Semarang ini tiit woden wa. Nah dem osbo des maktes wuda aber das erlens virter nih gefodet. Deshalb baute di stad verwaltung Semarang kampung Wonosari Os. Duh disen osbo hofteman das dibicah dir dortigen bevorkerung zi fubesen wede. Kampung Pelangi Raisen beraiten sire kamera fo. Es gibt dort viele interessante und Instagrambare Fotospots. Beim Fotografieren können sie verschiedene Accessories, die von der dortigen Bevölkerung zur Verfügung gestellt und vermietet werden, tragen. Es sind unter anderem Hüte und Aufschriften. Die Fotospots, die von Ihnen besuchen werden sollten, sind unter anderem das Spot Gembok Cinta. Sie sollten auch die dortigen Spezialitäten wie unter anderem Roti Lapis Warna-Warni, ein buntes Sandwich Brot oder das Mambo Warna-Warni, ein buntes Mambo Eis ausprobieren. Kutslih baute di stad perwaltung Semarang ini sem kampung pelangi einen beoh bachtung posten und kulinarische Einrichtungen auf die besuche besser zu bedienen. Sie wurden auf der linken Seite des Marktes Bunga Kalisari errichtet. Der beoh bachtung posten ist der Taman Kasmaran, also der Kasmaran Garten. Kasmaran ist die Abkürzung von Kalismarang oder der Fluss, der an dem Garten liegt. Liebe Hörner und Hörer, das war unser Bericht über Kampung Pelangi in Semarang, Zentral Java. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal stellen wir Ihnen Warjak, die Innovation von Warung Tegal, vor. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Thank you. Ibu Horenen Unharar, Warung Tegal, Order Abgekurch Warteg, is eine Art von gastronomischen Unternehmen, das Speisen und Getränke zu erschwinglichen Preisen anbieten. Die vielfältige Speisekarte mit dem Geschmack der Hausmannkost und auch dessen Preis bewirken, dass dieses lokale Restaurant viel Besuch wird. Das Warteg-Geschäft ist auch ein vielversprechendes kulinarisches Geschäft, da das Essen nicht wie auf vielen Ständen angesimmelt ist. Und damit dies auch nicht passiert, muss das Unternehmen alles seit dem Morgen schnell vorbereiten und Reste sofort beseitigen. Beginnen mit dem Einkauf der Zutaten seit 2 Uhr morgens wird es in verschiedene Menüs verarbeitet. Neben dem köstlichen Geschmack sind die Qualität des Geschmacks und die Sauberkeit gewährleistet. Angesichts dessen bietet Martin Kau, einer der Gründer von Warungnya Jakarta oder Warjak, das Konzept eines Franchise-Unternehmens. Und durch Warjak werden Restaurantunternehmer nicht mit geschäftigem Einkaufen und Kochen belastet, weil die Ware von einer zentralisierten Küche zur Verfügung gestellt wird. Warjak wurde im Februar 2017 gegründet und führte direkt ein Partnerschaftssystem ein. Nach Martin liegt der Unterschied zwischen Warjak und Warteg in der Speisekarte. Warjak ist hygienischer und vielfältiger als Warteg. Warjak bietet ein Partnerschaftspaket mit einem Kapitalpreis von 5,5 Millionen Rupiah. Die Investition umfasst komplette Lebensmittel-Liefergeräte wie Ladenfronten, Tische, zwei lange Bänke, Teller und Löffel. Alle Bestände des Ladens und seiner Waren sind vorbereitet, damit die Mitglieder einfach nur verkaufen. Neben der Investition müssen Partner noch Standorte und Mitarbeiter vorbereiten. Der Partner von Warjak kann eine Mindestbestellmenge von 250.000 Rupiah machen und frei 62 Menüs auswählen, die von Warjak zur Verfügung gestellt werden. Martin erklärte, die Hauptkarte, die bestellen werden muss, ist Omelette, Tempe Orek und Gemüse. Um diese Gerichte zu bestellen, muss beim Partner bis maximal 14 Uhr, einen Tag vor der Essenzubereitung, angefragt werden. Liebe Hörer und Hörer, jeder Warjak Standort bietet die Speisekarte wie beim Warteg mit Preisen von etwa 9.000 bis 13.000 Rupiah pro Portion an. Davon können Vertriebspartner 50 bis 60% des Kaufpreises erhalten. Basierend auf Berechnungen wird erwartet, dass die Partner 60 bis 5 Portionen pro Tag verkaufen. einige Standorte sind in verschiedenen Gebieten wie in Kemayoran, Kalimalang, Sudirman, Cengkareng, Bintaro, Sektor 1 und TB Simatupang situir. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus West Nusa Tenggara. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Pai Murarami. Gute Unterhaltung.
Thank you. Liebe Zuhörer, West Nusa Tenggara hat die nationale Lieder, die das Pflichtlied aus dieser Gegend sind. Das Lied, das Sie gerade gehört haben, hat den Titel Pai Mura Rame, ist ein Liedpflicht aus der Gegend West Nusa Tenggara. Die Gesellschaften von West Nusa Tenggara singen dieses Lied seit der früheren Zeiten. Dieses Lied erzählt über das Liebespaar, das Liebesgefühl hat. Sie sagen das Versprechen, weil sie immer seine Geliebte erinnern. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein anderes Volkslied aus West Nusa Tenggara mit dem Titel Bentan Jangi. Viel Spaß beim Zuhören.
Paraname sa basai maradine andi tane aku pakai lamen andi dari juko gama aku dari kater matulaya moletrea onam kele pira sate gamamu to sai aku nyonde ine bentan janji nyonde ine bentan janji sana nonda suku nonda selit ke parana meta
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.